Hallo und herzlich willkommen zurück zum Fusecast. Wir waren eine Weile lang weg, ein bisschen vorgezogene Sommerpause oder so. Ich habe keine Ahnung. Hat sich aber jetzt gerade fühlt sich's gut an, so wieder ein Gespräch zu führen mit Nick. Hallo.
Hi. Grüß dich.
Guten Tag. Da bist du wieder.
Da bin ich wieder. Das Murmeltier.
Ja, aber diesmal haben wir ja tatsächlich habe ich ja tatsächlich einen Grund, mit dir zu sprechen. Denn du bist ja auch Musiker und spielst in der Band, bist ja nicht nur so Podcast-Gast. So.
Nee, wobei es auch eine schöne Tätigkeit ist.
Ja, das ist tatsächlich wahr. Also, ne? Genau, euer neues Album erscheint und da wollen wir natürlich heute auch ein bisschen drüber sprechen. Aber erstmal, Tour, ihr musstet abbrechen zwischendurch, ne, wegen Corona. Du hast ja im Vorgespräch eben schon gesagt, zum Glück war ich nicht da, weil das war super Spreader-Event in Köln.
Ja.
Wie geht's dir jetzt? Du bist wieder negativ, ne?
Ich bin wieder negativ, aber ich habe noch was davon. Also es hat mich ganz persönlich erwischt. Es war tatsächlich so, dass ich, wie jeder tourende Musiker, der singt jeden Abend, natürlich nach den ersten drei Gigs war die Stimme nicht mehr bei 100% und auch die generelle körperliche Befindlichkeit war jetzt nicht so, dass ich noch bei 100% war und habe dann auf dem Weg nach Leipzig den ganzen Tag geschlafen und abends dann gespielt und wurde irgendwie noch schlechter und bin dann, sind wir weiter nach Wiesbaden in der Nacht noch und habe ich wieder nur gepennt und den ganzen Tag nur gepennt und dann bin ich aufgewacht und dachte mir, irgendwie kommst du gar nicht auf die Füße und da war es dann, also da musst du dann einen Test machen, hat was mit Verantwortung zu tun. Ich bin dann zur Apotheke gerannt und habe mir einen Test geholt und der war innerhalb von einer halben Minute sehr positiv. Und dann haben wir quasi unsere Zelte direkt abgebrochen und sind nach Hause gefahren. Aber passiert ja eigentlich allen Bands aktuell in irgendeiner Form.
Ich wollte gerade sagen, das sind so, glaube ich, die Risiken, mit denen man 2022 auf Tour rechnen muss, oder?
Es war damit zu rechnen. Ich war der Weak Link in der Band, der noch nicht das zweifelhafte Vergnügen mit der Krankheit hatte und musste jetzt passieren. War ja klar. Ja.
Oh Mann, ey. Naja, aber zum Glück bist du wieder negativ so und
genau, ja.
Dann hoffe ich mal, dass du bald wieder so auf den Beinen bist, dass du dann, sag ich mal, den zuvorstehenden Plänen, die ihr da noch habt, jetzt nicht noch weiter irgendwie im Wege stehst oder beziehungsweise die Erkrankung im Wege steht.
Wie gesagt, solange keine Treppen involviert sind, die ich laufen muss, bin ich wieder relativ fit.
Oh Mann, ey. Ich habe gedacht, weil wir ja eh schon mal so ein bisschen, wir haben uns ja schon mal so ein bisschen, wie sage ich das jetzt, ohne dass das komisch klingt? Ich wollte jetzt gerade sowas sagen wie abgetastet oder befühlt oder so.
Ja.
Im Ding, was dieses ganze Emo-Ding so angeht, da haben wir ja so eine ähnliche, sag ich mal, oder eine ähnliche Vergangenheit, wie wir so aufgewachsen sind. So für ein paar Jahre dachte ich ja immer, dieses ganze Emo, das ist so ein Nostalgie-Ding bei der Ü30-Generation, aber gefühlt hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. So, ist jetzt gerade wieder eine gute Zeit für Emo-Bands?
Total. Also tatsächlich für Leute, die über 30 sind, auch wie ich, ist es jetzt wirklich so, dass wir auf Tour scherzhaft gesagt haben, wir haben es jetzt so lange gemacht, bis es wieder modern ist. Also hast jetzt auch bei unserer Tour gesehen, dass das Publikum eben nicht nur oder ausschließlich dieses, wie du richtig sagst, dieses Nostalgie-Publikum ist, die da hingehen, weil es klingt, weil es ein Sound ist, der sie an ihre Jugend erinnert, sondern es sind auch, ich sage mal vorsichtig, die Leute, die jetzt mit so Acts wie Machine Gun Kelly oder so in diese Pop-Punk-Emo-Schiene einsteigen und die jetzt vielleicht nach Sachen mit mehr Substanz oder mehr Tiefgang oder so suchen. So, das war so unser Eindruck. Jetzt nicht, dass wir jetzt die tiefgreifendste Band auf der Welt sind, aber die Leute suchen nach dieser Szene, habe ich das Gefühl.
Mm.
Also Underground ist wieder ein Thema offensichtlich.
Ja, ja, ich meine, es ist immer noch, also wenn ich so an die frühen 2000er denke, so da war quasi, also da hat ja jedes Dorf eine Emo-Band gehabt, so ein bisschen irgendwie. Soweit sind wir noch nicht, aber da tut sich tatsächlich auch was, das finde ich auch. im Gegensatz jetzt, sag ich aber, zu, weil du gerade so Machine Gun Kelly irgendwie erwähnt hast, so zu solchen, ja, wie soll ich sagen, also zu den Machine Gun Kelly Fans, bist du ja dann auch mit eher, ja, mit Clarity, mit Something to Write Home About aufgewachsen, so. Merkst du da einen Unterschied, auch, sag ich mal, jetzt im Songwriting, in der gesamten Herangehensweise, als wenn du auf diese modernen Emo-Bands guckst, die vielleicht jetzt gerade so, weiß ich nicht, die so Anfang 20 sind?
Ja, also jetzt, wo du es sagst, ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich hatte ich immer das Gefühl, bei unseren Bands, die wir als Jugendliche gefeiert haben, war Zugänglichkeit und Catchiness eigentlich mehr was nebenher passiert ist irgendwie oder was denen zufällig passiert ist. Also es gibt ja Stories über The Middle von Jimmy Eat World, wo die sagen, sie hatten das eigentlich als Joke-Song mit irgendwie 4 Chords mal so aufgenommen, bis ihnen die Plattenfirma gesagt hat, ey, das ist die Single. Ja? Mhm. Also bei denen war auch, wie soll ich sagen, die Angst oder die Sorge, mal was zu machen, was den Hörer mehr fordert, war, glaube ich, früher waren da die Bands mutiger. Heute ist es so Acts wie Machine Gun Kelly, ich will dem Kollegen gar nichts wegnehmen, also will den auch nicht werten oder sowas, das liegt mir fern. Aber es ist so, dass du auch an der neuen Avril Lavigne-Platte oder so merkst, wie hitgetrimmt das ist. Also das ist wahrscheinlich Streaming-Game-Effekt. Jeder Song muss theoretisch als eigenständige Single funktionieren. Und du weißt so gut wie ich, dass auf der Clarity Songs drauf sind, die nur in diesem Kontext funktionieren. Und wenn der Song einmal irgendwo einzeln laufen würde, dann würde dein inneres Ohr den nächsten Song, der jetzt gleich kommen muss, schon danach abspielen. Also es ist, funktioniert mehr in so einem Album-Kontext. Das ist, fällt mir auf.
Na, ja. Ja, also klar, das ist natürlich eine andere Generation, die anders aufgewachsen ist, irgendwie so gerade mit so Streaming, hast du es ja gerade gesagt, oder auf Einzel Single-Hit, wenn du so willst, statt aufs Album irgendwie, ne? Das ist ja auch sowas, was ich in letzter Zeit ein paar Mal gesehen habe, dass Bands irgendwie, wenn das Album veröffentlicht ist, waren bereits 8 Singles draußen irgendwie.
Ja.
Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Da seid ihr ja auch eher oldschoolig unterwegs. Ich glaube, es gibt jetzt 2 Singles, ne?
Wir die alten Songs die jetzt in den letzten 1,5 Jahren entstanden sind, wie The Best Part und A Million Times, also streng genommen sind 4 Songs jetzt veröffentlicht.
Ja, stimmt.
Wir lassen uns schon bis zu einem gewissen Maß auf dieses Spiel auch ein. Es bringt auch nichts, dich hier immer, wenn wir uns hinstellen, und irgendwie früher war alles besser rufen in dem Zusammenhang, weil es uns mehr reingepasst hat oder mehr die Art und Weise ist, wie wir ticken als Musikkonsumenten auch, bin ich natürlich immer mehr der Albumtyp als der Singletyp. Aber wir haben es jetzt immerhin so dann gemacht, dass wir diese anspruchsvolleren Kompositionen und die Songs, die jetzt nicht zwangsläufig als Single funktionieren, sondern eher in einem Albumkontext, dass wir uns die halt nicht haben nehmen lassen, sondern die sind drauf auf dem Album. Und uns war es lieber jetzt, dass wir haben jetzt 2 Singles veröffentlicht in den letzten 2 Monaten, einen Song namens In the Clear und einen namens Stumbling. Das sind sehr straight nach vorne gehende Songs, die unseren Sound haben, die Cadet Carter durch und durch sind. Aber wir haben auf dem Album dann schon noch 1 oder 2 Überraschungen für die Leute, damit es da eben auch was gibt, wo man tiefer eintauchen kann.
Also auch die Album-Tracks wie Jimmy Eat World, sag ich mal.
Ja, die heimlichen Lieblingssongs, die du halt, wo du es dann nicht fassen kannst, wenn du auf dem Gig stehst, dass sie jetzt den spielen, ja.
Ja,
der nicht so die obvious choice ist, sowas, ja.
Klar. Ich find's eigentlich witzig, dass wir gerade gesagt haben, es gibt so eine neue Generation irgendwie, die da rangewachsen ist. Gleichzeitig war ich, wie eben erwähnt, so vor ein paar Tagen bei Jimmy Eat World und Get Up Kids. Und da war der Altersdurchschnitt doch dann, sag ich mal, 30 und höher, so, ne? Also da hatte man schon das Gefühl, dass das Emo so der neue Dad-Rock ist. So ein
bisschen. Das habe ich schon irgendwo gelesen mit dem Dad. Warst du das nicht sogar? Ich weiß nicht, irgendwo
habe ich
es in sozialen Netzwerken gelesen. Das fand ich sehr passend. Ach, die Jungs von Thank You for the Music Podcast waren es.
Ah, die waren es, okay.
Die waren's. Ja. Also, ja, da ist sicher was dran. Aber ich, weißt du, also das ist wahrscheinlich, ja, ich glaube, dass so Bands wie Jimmy Eat World oder die wirklich noch sehr aktiv sind, die Get Up Kids laufen bei mir immer so als Teilzeitband, die sind mal da und mal nicht da und so. Jimmy Eat World sind immer da, seit 25 Jahren, machen souverän alle 3 Jahre ihr neues Album, komme Pandemie oder nicht. Und ich glaube, die finden ihr Publikum bei den Leuten, die jetzt 19 oder 20 oder 21 sind, so in 4, 5 Jahren. Wenn die Leute dann Musik suchen, die sie von diesem sehr hit-orientierten, pop-orientierten Pop-Punk oder Emo-Sound dann wegtreiben zu Dingen, die ein bisschen mehr Substanz haben. Und dann gibt's bei Bands wie Jimmy Eat World natürlich, weiß nicht, 10 Alben zu entdecken. Also da bist du ja dann mal ein paar Wochen beschäftigt.
Vielleicht fehlt da auch einfach, dass wir jetzt so 2 Jahre keine Festivals haben, so, weißt du? Das ist ja auch immer so ein Ding, wo die Leute dann, weiß ich nicht, Jimmy Eat World ist ja auch so eine Band, die irgendwie, ja, weiß ich nicht, dann irgendwo immer so um 17, 18 Uhr auf den großen Festivals gespielt haben und dann vielleicht auch Leute mit abgeholt haben, die vorher nicht kannten, weil sie zu jung waren oder sowas, ne? Und da fehlt dann vielleicht so eine, ja, ich will nicht sagen Generation, sind ja nur 2 Jahre, aber trotzdem, so, ne, das kann tatsächlich.
Ja, das ist sicher recht. Also ich glaube, dass solche Bands immer ihr Publikum finden und ob das Dad Rock ist oder nicht, wenn das der neue Dad Rock ist, dann sind wir einen Schritt weiter als vor 10 Jahren, als irgendwie 80s Spandex Metal der Dad Rock war.
Eieiei.
Also, soll mir recht sein.
Lass uns ein bisschen über euer Album sprechen. Ihr habt euch ja jetzt entschieden, Anthem of the Week selber aufzunehmen. Ihr habt zwar mit Produzenten gearbeitet, aber ihr habt es selber aufgenommen. Ihr habt veröffentlicht es auch selber, stimmt?
Ja, also wir haben es zusammen mit George Perks aufgenommen. Der ist nach Deutschland geflogen und wir haben das da über 1,5 Wochen dann zusammen aufgenommen. Und vorher waren wir eine Woche in Österreich, in den Bergen, auf einer Hütte zum Songwriting und hatten aber da schon immer Kontakt zu ihm und haben ihm unsere Songideen geschickt und da gab es also einen intensiven Austausch und wir haben unser eigenes Studio hier in der Nähe von München, die 8-Ohm-Studios, wo wir die fungieren im Prinzip als unsere Headquarters und da machen wir alles, was wir so machen und da haben wir es auch aufgenommen, dann zusammen mit dem George und wir bringen das jetzt tatsächlich auch unter einem 8-Ohm Records Label selber raus. Also ich habe da, wir sind gut befreundet mit den Leuten von Dangerous Summer zum Beispiel. Ich habe mit dem Matt von Dangerous Summer letztes Jahr mal ein sehr interessantes Gespräch geführt über die Frage, brauchst du ein Label heutzutage als kleine, wir sind eine kleine Band, eine nischige Band, brauchst du sowas und was können die für dich tun und was erwartest du auch von diesen Leuten und erwartest du streng genommen vielleicht auch zu viel oder so. Und das war dann für uns eigentlich ein No-Brainer irgendwann, dass wir es selber versuchen wollen. Einfach nur deswegen, weil wir alles unter Kontrolle haben, weil wir immer den letzten Daumen drauf haben und sagen, so, jetzt machen wir es so oder so. Und diese künstlerische und veröffentlichungstechnische Freiheit, die wir da haben, die macht so viel mehr Spaß. Also wir haben nach wie vor ein super Verhältnis zu Uncle M, wo unsere ersten beiden Alben veröffentlicht wurden. Da gab es kein böses Blut oder sowas. Es war einfach nur, dass bei Uncle M auch der Zeitplan der Veröffentlichungen so lag, dass wir da nicht gut reingepasst hätten, grundsätzlich mal. Und dann hatten wir auch, glaube ich, einfach zu deutliche Vorstellungen, wie wir das Album veröffentlichen wollen, dass wir jetzt, wenn wir das jetzt irgendjemandem erklärt hätten, wie wir das wollen, können wir es auch gleich irgendwie selber machen mit der nötigen Leidenschaft und dem nötigen Einsatz, der da dazugehört irgendwo.
Okay. In der Vorbereitung muss ich irgendwie dann, weil wir hatten ja damals auch schon gesprochen, glaube ich, zu dem letzten Album.
Ja.
Und da wurde immer so A Few Bad Weeks wurde so hervorgehoben, quasi, wenn du so willst, als Focus-Track oder irgendwie so. Also da wurde so, sagen wir, der Spin gemacht fürs Album so ein bisschen.
Ja.
So, ne?
Ja.
Da ging es ja so ein bisschen drum, dass du damals eine schwere Zeit durchgemacht hast. So. Wie geht's dir heute rückblickend mit dieser Zeit und auch mit diesem Song?
Ich liebe ihn nach wie vor sehr. Er springt, ich merke nur, wie er immer mal öfter aus der Live-Setlist fliegt.
Okay.
Also, ja, es ist eine, im Prinzip eine schmerzvolle, aber stolze Erinnerung an diese Zeit. Und dafür war der Song auch geschrieben damals, dass es einfach so eine Art Erinnerung, ein bisschen wie ein musikgewordenes Tattoo, so. Du erinnerst dich daran, und wir haben jetzt mit Absicht auf dem neuen Album mit In the Clear als erstem Song einen genauen Gegensatz dazu gesetzt. Also die ersten zwei Zeilen, die du hörst, ist I've been moving on, the weight is gone. Das sind so die ersten zwei Zeilen, sodass du, die Idee war, wenn du die Perceptions, das letzte Album von 2020, durchgehört hast, dann ist die letzte Zeile I don't know who you are, und wenn du dann sofort in die neue, also an dich selbst gerichtet, I don't know who I am irgendwo, und dann kommst du in das neue Album rein und diese Schwere ist irgendwie weg und du atmest auf, und das war so die Idee dahinter. Also es ist eigentlich ein Komplementäralbum, aber wie schwarz und weiß.
Okay. Das wäre nämlich quasi meine nächste Frage. So, gibt es auf Anthems of the Week auch so eine Art Focus-Track? Also du sagst jetzt gerade, du hast diesen Song als Gegenpart, oder ne, der das irgendwie dann nochmal so aufgreift. Ja. Spiegelt der denn dann auch so, würdest du sagen, die Stimmung des Albums wieder irgendwie so?
Ja, wobei es dieses Mal tatsächlich so ist, dass es, was mir sehr gut gefällt im Nachhinein, ist, dass es Songs gibt wie In the Clear oder The Best Part, in dem es nur um, im Prinzip spreche ich da mit mir selber und red mir selber gut zu, dass ich endlich mal optimistischer an Dinge rangehen sollte. Also das ist eine wirklich Krankheit, die ich habe, dass ich halt ein gelernter Pessimist bin und da auch nicht raus kann aus meiner Haut. Und du hast auf Anthems for the Week hast du Songs, die super positiv und optimistisch in die Zukunft gucken, aber du hast auch immer so Songs, die so Setbacks sind. Also Strange Ways zum Beispiel ist so ein Song, wo du wieder in so eine Lethargie reinkommst und wo es dann doch wieder eine Rolle spielt, was dir so alles widerfahren ist in den letzten Jahren. Und auch die Pandemie spielt natürlich als, jetzt nicht wortwörtlich, aber als Lebensbelastung hat es natürlich für mich und für uns als Band auch eine Riesenrolle gespielt. Also es ist auch sowas spielt natürlich eine Rolle. Und deswegen ist es jetzt so ein schönes Auf und Ab auf dem neuen Album, das allerdings mit einem großen Auf enden soll.
Ich finde das ganz interessant, was du sagst. Heißt das, dass du, sag ich mal, jetzt nicht in allen, aber dass du in deinen Texten, in den Songs so ein bisschen so ein positives Selbstbild von dir selber erschaffst oder beschwörst oder dir selber sagst, so ey, sei mal positiver, geh mal positiver an so Dinge ran?
Auf jeden Fall. Also mir ist es tatsächlich erst jetzt, in den letzten Monaten aufgefallen, dass es wirklich so ist, dass meine Songs ganz oft Selbstgespräche mit mir selbst sind, wo ein besseres Ich mir jetzt sagt, was ich tun soll. Oder wie ich mich verhalten soll oder an welchen Stellschrauben, dass ich drehen sollte, um das zu erreichen, was ich möchte, um, weiß nicht, ein besserer Freund, Kollege, Bandkumpel, Bruder, Sohn, Ehemann, irgendwas zu sein. Also ich glaube, jeder ist in seinem Leben auf einer Reise und niemand möchte, dass die Leute von ihm sagen, hey, früher warst du irgendwie cooler, besser, freundlicher, weiß ich nicht, ausgeglichener, sondern jeder kämpft ja darum, eine bessere Version von sich selber zu werden. Und das ist, glaube ich, so ein Dauerstruggle, den ich mit mir selber und in meinen Songs ausmache. Und aktuell gewinne ich eher, als dass ich verliere.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, also das ist, ja, vielleicht so, weiß nicht, ob das hundertprozentig vergleichbar ist, aber dieses so Tagebuch schreiben, so dieses einfach seine Gedanken aufschreiben, um sich selber besser zu verstehen irgendwie. Und nur, dass du das halt dann quasi in die Musik oder in deine Musik, in deine Texte dann mit einfließen lässt.
Ja, also das zum Tagebuch schreiben wäre ich zu verpeilt, wäre eher so ein Wochenbuch wahrscheinlich, wenn ich Glück habe. Und ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Gespräch, du gehst in ein Gespräch mit dir selbst, und was dann natürlich super schön ist, ist, wenn du auf Tour bist oder live spielst oder mit Leuten in Berührung kommst, die, für die deine Musik was bedeutet, das ist das Schönste dran, dass die, dass diese Texte, diese Songs dann sich zu eigen machen und dir dann erzählen, wie sie sich gefühlt haben, als sie diesen Song und diese Texte, und dass das hätte wie Arsch auf Eimer gepasst, so, und das hatte ich natürlich gar nicht vor, sondern völlig egozentrisch von mir ging es da um meine Gefühlswelt und meine mein Befinden, und wenn es dann sich spiegeln lässt auf andere Personen und die da was draus ziehen können, das ist die größte Anerkennung, die ich mir als Songwriter vorstellen kann.
Lass uns mal bei den Songs bleiben. Ich habe mir das, weil ich das las, hier ein Song Strange Ways.
Ja. Yeah.
Da geht's ja so ein bisschen, oder ich las, dass es darum geht, dass du dich als, ja, als gebürtiger Waliser, ich weiß gar nicht, bist du in Wales auch geboren?
Ich
bin
in München geboren, aber walisische Eltern, walisischer Dad.
Ja, genau. Dass du dich aber in Deutschland nicht immer so zugehörig gefühlt hast oder so. Gibt's da konkrete Beispiele? Macht sich das in deinem Alltag auch heute noch bemerkbar?
Heute ist es mehr, dass die Leute das cool finden. Also so im Erwachsenenalter. In der Schule wurde ich von meinem Englischlehrer gerügt, weil ich bei dem Wort three das R gerollt habe und mich geweigert habe zu sagen, we were five people, weil es auf walisischem Englisch einfach we was five people heißt, was grammatikalisch fairerweise nicht richtig ist. Und also ich weiß, dass ich in der Schule für meinen Akzent zumindest belächelt wurde von den Klassenkameraden. Und heute ist es anders, sondern heute würden sie sich wünschen, sie hätten ein besseres Englisch irgendwie. Also die Dinge ändern sich, und heute ist auch, ich glaube, unsere Generation ist halt für uns ist, also für dich und mich ist irgendwie Englisch halt die Standardsprache. Niemand hat ein Problem damit, sich auf Englisch zu unterhalten, oder das ist ganz normal. Wir switchen einfach Sprache und dann geht's weiter. Aber es ist eine kulturelle Frage. Also wenn ich hier bin in Deutschland, fühle ich mich unfassbar walisisch, und sobald ich drüben bin, erzähle ich jedem, wie wir das in Deutschland machen. Also, oder wie die Dinge bei uns sind. Wir hatten jetzt auf der Tour mit The Bottom Line ist der Gitarrist von denen ist im Hauptberuf Feuerwehrmann, und ich bin, wie sich das für einen Kollegen, der in Bayern aufgewachsen ist, ich bin lange bei der Freiwilligen Feuerwehr schon und bin da, wenn ich nicht da bin, mache ich da ein bisschen mit. Es ist nicht so klischeehaft, wie man sich's vorstellt, ja, und habe da halt auch meine Erfahrungen damit, komme jetzt nicht mehr oft dazu, weil ich mit Band und so, aber ich war da halt lange dabei als Junger. Und da hatten wir stundenlang, hat er mir erklärt, wie das System in Großbritannien läuft, von dem ich fairerweise keine Ahnung hatte, wie das läuft. Und ich habe ihm erklärt, wie das bei uns ist. Und da war ich dann plötzlich so deutsch oder so und habe das so, nein, und bei uns ist, denk doch mal nach, das ist doch viel logischer und und so. Und er hat sein System verteidigt und da war ich plötzlich unglaublich deutsch. Und hier, wenn irgendjemand was sagt über Großbritannien, wo ich denke, das sei jetzt eine uninformierte, einseitige Sicht der Dinge oder sowas, so, ja, die Insulaner sind immer was ganz Besonderes oder so, dann springe ich da in die Bresche und schlag mich auf die Seite Großbritanniens und making their case irgendwie dann für bestimmte Themen. Aber du hast recht, es sind Dinge, die ich in Strange Ways auch anspreche, ist, wenn du immer so zwischen den Stühlen sitzt, also niemand akzeptiert dich auch so als vollwertiges Mitglied der jeweiligen Community, sondern du bist immer der unausgesprochene Außenminister, also ja, der gehört schon zu uns, aber sein Dad ist halt Waliser und deswegen, der hat immer so müssen sich viele Migrantenkinder fühlen, also mit dem Unterschied, dass die deutlich mehr, leider deutlich öfter diskriminiert werden als ich. Also,
aber was denen eher anzusehen ist, du siehst ja jetzt.
Wahrscheinlich, also, ja, und das ist natürlich, dass Deutschland ein verhältnismäßig anglophiles Land ist und deswegen natürlich alles, was in diesen Welten passiert, für Leute interessanter oder nicht so gefährlich ist, als wenn jetzt jemand aus dem Nahen Osten kommt. Gefühlt gefährlich natürlich nur.
Ja. Ja, ja.
Das ist, ich glaube einfach, es ist natürlich wahrscheinlich auch kulturell einfacher, das zu verstehen, weil es näher an uns dran ist, aber viele Leute machen sich halt nicht die Mühe.
Das schlägt jetzt so ein bisschen den Bogen zu der Frage eigentlich, die wir vorher hatten. Und zwar wollte ich nochmal auf Anthem of the Week. Das ist ja auch ein Wortspiel mit dem Week, ne?
Genau, ja.
So, habe ich richtig verstanden. Sehr gut.
Yeah, ja, hast
mein,
du.
Mein Englisch hier, ne?
Ja,
super.
Perfekt.
aber ich meine, das spiegelt ja auch echt ganz gut wieder irgendwie, worum es geht, so, ne? Also, du sagst ja, die Songs sind zum Teil halt irgendwie das, wo du so eine bessere Version von dir selber erschaffst. Und das ist ja genau dieses Mutmachen eigentlich genau. Selber sich zur Veränderung auch, ne? Habe genau. Ich so richtig verstanden.
Ja, ja, genau. Also einfach, es schlägt, dieser Albumtitel schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Er sagt irgendwie, es sind die Hymnen für die Leute, die sich selbst oft schwach finden oder nicht so stark, sich nicht so stark empfinden, wie sie denken, dass sie sein sollten, ja, oder wie die Gesellschaft denkt, dass sie sein sollten. Aber es ist auch so ein kleiner Seitenhieb auf die Kurzlebigkeit, die wir halt heute so haben. Also das geht von der Halbwertszeit von Musik, dass du eine Single veröffentlichst an einem Freitag und am Sonntag schon die Leute fragen, wann denn die nächste Single kommt. also jetzt hier aus dem Musikerleben.
Oder dass du in der Spotify-App irgendwie siehst, wie die Kurve so nach zwei Tagen direkt wieder
genau, nach ganz unten wenn die geht, so ne? Dann den absoluten Dive macht und du, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los mit dem Song? Die erholen sich meistens wieder, aber es gibt erstmal so ein Abflauen, das stimmt. Und das andere ist, dass auch Dinge, über die sich die Menschen aufregen, halt, sie regen sich nur 48 Stunden drüber auf. Also, was ist denn jetzt passiert nach den Mass-Shootings in den USA? Wir
haben das Waffengesetz, glaube ich, noch mehr gelockert, ne?
Dann ist es, genau, also das Internet war voller Leute, die empört darüber waren. Und das geht dann halt, und nach 36 Stunden sind sie über was anderes empört. Also diese Kurzlebigkeit, das ist was ich thematisiere irgendwie. Weil ich bin schon so ein loyaler Idiot irgendwie, und wenn ich eine Leidenschaft für was entwickle, dann bleibe ich da auch dabei, und dann ist das für mich halt ein Leib- und Magenthema und nicht nur, wenn es Flavor of the Month ist irgendwie. Also es ist auch so leicht, sich da kurz dazu zu äußern, ohne dass, weil es halt auf Instagram schnell geht, ohne dass ich mich da jetzt mit dem Thema eingehend befassen müsste. Ja, also hey, Rassismus ist scheiße. Ja, okay.
Ja, so ein Pray for Paris ist irgendwie schnell
genau,
gepostet.
Genau, das ist ein Paradebeispiel dafür, ja. Pray for Paris und jetzt gehe ich schön essen mit meiner Frau oder so.
Genau, also ne? Die nächste Story ist so das Essen
genau,
beim Italiener.
So ein Boomerang, wo sie mit Rotwein anstoßen. Das macht mich fertig. Dann sag lieber nix, sondern im persönlichen Gespräch mit anderen Menschen, mach deinen Case, sag, was du darüber denkst und informier dich über solche Dinge, ja.
Ja.
Dann ist es gut, ja.
Worauf ich so auch so ein bisschen hinaus wollte, ist, weil wir das jetzt ein paar Mal gesagt haben, mit diesem hier so besseres Selbst erschaffen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber ich irgendwann, weil du bist ja auch selber Vater, ich ja auch.
Ja.
Und da dachte ich so, ey, für Kinder ist es ja vollkommen normal, dass es so Mutmachlieder gibt, so, ne?
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, dass solche Songs, das sind, also wenn man es blöd sagen will, dann sind das Mutmachlieder für Erwachsene so. Also ich glaube, alle Menschen brauchen das irgendwo, ja. Und man irgendwann hört man das in einem anderen Genre.
Als Kompliment so nehmen. Also ja. Was uns eben wichtig war, ist, dass es nicht seicht ist. Es gibt ja einen Unterschied zwischen seichter, ach, das ist ganz nett, ja, so. Und dann gibt's Songs, die wirklich dich irgendwie am Herz packen und sagen, hey, komm, hoch mit dem Arsch, ja, jetzt packen wir es wieder an, jetzt holen wir uns selber aus unserer Misere raus, oder wir kämpfen zumindest drum, dass es besser wird. Und wenn das die Message ist, die von dem Album ausgeht, bin ich ein glücklicher Mensch.
Ist eigentlich witzig so, dass man, weiß ich nicht, sein ganzes Leben lang so dieselbe Art Musik braucht irgendwie so, ne? Als Kind so Mutmachlieder, so du schaffst das und so weiter, und als Erwachsener eigentlich kann man das halt auch immer wieder gut gebrauchen, so von daher. Also das war tatsächlich das, was mir zu Anthems of the Week einfiel, so Mutmachlieder für Erwachsene.
Ja, freut mich sehr. Also nehme ich gerne. Was mich da auch in dem Zusammenhang, was mir gerade einfällt, ist diese Faszination von Songwritern mit dem Negativen im Vergleich zur Faszination mit dem Positiven. Also gibt ja so Sprüche wie, ein Songwriter kann nur ein gutes Album schreiben, wenn es ihm gerade persönlich unglaublich schlecht geht.
Oder Künstler allgemein. So
genau,
also Autoren und Maler. Und
weiß so. Nicht, nimm Pete Doherty so als Beispiel. Ja, solange der ein massiver Druggie war, war alles geil künstlerisch. Und jetzt ist er ein leicht dicklich gewordener, Anfang 40-Jähriger, aber gesunder Mann. Und jetzt interessiert es irgendwie, ja, der hat nichts mehr zu sagen.
Das hast du ja auch bei Schauspielern oder sämtlichen Celebrities irgendwie, ne? So wird sich dann drauf gestürzt quasi dann.
Es ist diese Faszination mit dem Negativen oder mit den Dingen, wenn es jemandem schlecht geht und du dann Leuten, wie du sagst, wie Schauspielern oder Celebrities oder so, denen zuschauen kannst, wie die ihr Leben in den Sand setzen, ihre Ehe in den Sand setzen, ihre Karriere in den Sand setzen. Und das fasziniert die Leute unglaublich. Und wenn dann so eine, wir landen immer wieder bei der Band heute, aber wenn du so eine Band wie Jimmy Eat World nimmst, das sowas hat bei denen nie eine Rolle gespielt. Also das ist einfach, die sind grundsolide, der schreibt einfach unfassbare Songs.
Komplett skandalfrei auch irgendwie, soweit
kein,
ich weiß.
Kein Gecancel, keine gelben Gazettenscheidungen, keine Driving Under the Influence Sachen.
Kein Johnny Depp und Amber Heard.
Nichts. Mai, du könntest natürlich auch irgendwo sagen, vielleicht sind die langweilig. Ja, also ich nehme an, ein moderner PR-Berater würde denen sagen, mach dir doch wenigstens die Haare blau und sieh irgendwie edgy aus oder sowas.
Mach mal ein paar TikToks.
Na, und genau, und Jim Atkins, also die meisten unserer Hörer hier werden ja wissen, wie der Kollege aussieht, der sieht aus wie dein Biolehrer.
Irgendwie ich hab gerade beim Fuse auch so Fotos gepostet von der Show. Da ist er halt, also mit seinen Lackschuhen irgendwie, ne, mit dem schwarzen Hemd, das er immer live anhat.
Mit den kurzen Ärmeln, so Konfirmationskind-Typ.
Genau, ja. Normalster Typ halt.
Ja,
so, ne?
der kann auf einer Jimmy Eat World Show mit einer Baseball-Cappy am Haupteingang reingehen und niemand merkt es.
Ja, aber eigentlich die komplette Band so.
Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Das ist nicht glamourös, aber das ändert doch nichts dran, wie wichtig und wie toll diese Musik sein kann. Mhm. Nur einfach dieses ganze Bling-Bling drumrum spielt halt für die keine Rolle. Deswegen sind die für mich eine eher, ja, so eine, das Wort hasse ich wie die Sau, aber so erdig, ja. Die sind so halt bodenständig irgendwie und machen trotzdem unfassbare Musik. Und da ist, das ist jetzt eine Blaupause. Das ist natürlich eine Inspiration für eine Band wie Cadet Carter. Also wir sind jetzt auch keine super edgy, Youngblood aussehenden 19-Jährigen, sondern wir sind aus dem Leben und wir schreiben über das Leben mit den Problemen, die Leute in unserem Alter mit Anfang, Mitte 30 halt so haben und mit Problemstellungen und Fragestellungen, die Leute in unserem Alter so haben. Und das sind witzigerweise ganz viel auch schon Fragestellungen, die sich Leute auch schon mit 23 stellen, wie ich erfahren muss. Also das ist mir lieber wie viel Schau und viel Bling Bling und Ablenken von dem, um was es eigentlich geht, nämlich die Musik.
Ja. Wir sind eigentlich durch. Also ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Wir hatten eine halbe Stunde. Ich habe hier noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich, wenn du Bock drauf hast.
Ja, geil, schieß los.
Ja, die sind aber, die könnten gemein werden. Ich hoffe. Okay, Liam oder Noel?
Oh, okay, du fängst fies an.
um reinzukommen.
Bis vor 2 Jahren hätte ich gesagt Noel, aber Liam hat bei mir dermaßen aufgeholt in der Beliebtheitsskala. Ist also so? Liam.
Okay.
Ich mag einfach, dass der selber weiß, dass alles, was er sagt, so auf die Goldwaage gelegt wird und der ist wie so ein Schäferhund am Zaun, der einfach immer nur bellt, um zu sehen, ob sich jemand erschreckt.
Manchmal frage ich mich, ob du so einen Charakter irgendwie auch nur entwickeln kannst, wenn du in England mit der Yellow Press so groß wirst.
Auf jeden Fall. Gebe ich dir recht.
Ob der sich da halt so einen Spaß draus macht, weil er genau weiß, was passiert halt.
Auf der anderen Seite, jemand, der solche Sprüche machen würde, würde heute auch nicht mehr in diesen Kultstatus kommen, in dem Liam Gallagher heute ist. Auch Noel nicht, by the way. Also, wer sagt, er hofft, der Bassist von Blur kriegt AIDS. So wie er es in den 90ern mal gesagt hat, wofür er sich 100-mal entschuldigt hat seitdem, aber das hätte der heutzutage einmal gesagt, dann wäre es das gewesen. Deswegen, ja. Oh Gott.
Jimmy Eat World oder Get Up Kids?
Oh, Jimmy. Jimmy Eat World. Immer. Every time of the day.
Okay. Und Foo Fighters oder Oasis?
Oh, du bist wirklich fies.
Ja, ne?
Ich habe jetzt gerade so eine melancholische Schlagseite Richtung Foo Fighters aus bekannten Gründen, aber in the long run wahrscheinlich Oasis. Nur von den Songs.
Walisischer Drache oder bayerischer Löwe? Oh.
Ich nehme den walisischen Drachen, aber es ist ein knappes Rennen. Also ich mag es, dass Bayern, was ich an Bayern mag, ist, dass es im Rest von Deutschland so belächelt und belittelt wird und wir irgendwie alle als biersaufende Lederhosen Typen gelten und ich niemanden kenne, der so ist, sondern es ist immer nur von außen. Und wenn du mit einer Band, wenn du mit der Band in Berlin bist und dann sagen die, wo kommt ihr denn her? Und du sagst München, dann immer dieser, dieser mitleidende und scheue Blick, ach, okay, von da.
So. Aber es ist schon so, dass du, also ich habe ganz lang auch irgendwie so Bayern oder München nie auf der musikalischen Landkarte gehabt und in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich da so massiv was getan. Klar, du hast ja deine Emil Bulls und Sportfreunde Stiller,
ja.
Aber du hast jetzt halt irgendwie mit Blackout Problems, mit Marathonmann, mit euch, also da passiert irgendwie total viel. Ich meine, klar, natürlich um den Ballungsraum München rum irgendwie, ja. Aber trotzdem irgendwie, also das hat sich schon geändert.
Es ist eine kleine, aber feine Szene, aber also wenn diese Szene 200 Leute umfasst, die aktiv sind in dieser Szene, das heißt in Bands oder sie machen Shows oder sowas, dann ist es viel. Also es ist wirklich sehr klein. Ist jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwie blühenden Szenen wie in Köln oder Hamburg, wo jeder jeden kennt und da fehlt uns schon ein Eck. So ist es nicht. Aber es ist nicht nix los auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall mehr los als, wie gesagt, wie vor 10 Jahren oder ja, so.
Ja, auf jeden Fall.
Das definitiv. So, und als allerletztes habe ich jetzt noch einen für dich. Das ist, du trinkst gerade hervorragend. Weizen oder Ale?
Ale. Ich kann Weizen, no way. Nee, Bier generell bin eher so der Weintyp, aber wenn, dann Ale auf jeden Fall. Also nicht Weizen.
Mm. Okay.
Das ist auch sowas.
Damit hast du dann wenigstens den, du hast dich ja auch für den Drachen entschieden. Ja gut, dann ist ja eindeutig klar hier, wohin die Tendenz geht. Kein Wunder, dass du nicht dazugehörst.
Ja, wenn du immer betonst, wie anders du bist.
Immer du mit deinem Drachen und deinem Ehe.
Genau. Also beziehungsweise mache ich mir ja einen Sport draus, wenn ich dann mal irgendwo auftauche, weil ich habe ein Fußballtrikot von der walisischen Nationalmannschaft von 82, als ich das letzte Mal für die Europameisterschaft qualifiziert war. Nee, 84. Und das ziehe ich dann natürlich an, nur damit die Leute von weitem denken, es ist ein Bayern-Trikot.
Sieht das so aus, oder?
Es rot ist, ja, es ist rot und hat so weiße Streifen. Und beim näher hingehen dann immer gucken und nicht so genau zuordnen können, was das denn für ein Trikot ist. Und
ach, dann, geil.
Also ich habe wohl, wie du richtig sagst, ich kann schon auch was dafür. Ich mache schon eine Sache draus manchmal. Aber erst das jetzt, früher wollte ich in der Masse versinken. Also das war...
Ja. Anders. Ja gut, das ist, glaube ich, auch so ein Teenager-Ding. Oder
genau.
Heranwachsen. Das
genau. Ist, please don't look at me. Ja, genau. Ja.
Alles klar. Ey, Nick, hat mich wieder sehr gefreut. Das ist immer eine Freude.
Ja, immer.
Ich wünsche dir super viel Erfolg mit dem Album.
Danke.
Bin gespannt, was passiert. Und ich hoffe, Köln hat ja nicht funktioniert.
Ja.
Zum Glück, wie sich dann rausgestellt hat.
Für mich gut, Alter.
Aber ich hoffe, wir laufen uns dann doch mal irgendwie persönlich über den Weg.
Ihr seid ja vielleicht auch mal mit der Band in München oder so. Und
nee, da spielen wir prinzipiell nicht.
Ja, ist wieder diese Bayern-Phobie, die wir vorher angesprochen haben.
Das ist halt so weit, ey. Das ist immer
die Hölle. Du darfst nicht von München, ist Mailand näher als Köln. Also wir haben 5 Stunden nach Mailand und 6,5 nach Köln.
Das ist doch Hölle, ey. Das macht doch keinen Spaß.
Nee, es ist einfach etwas, es ist halt nicht so ganz Deutschland.
Ah, herrlich, das ist nicht so ganz Deutschland, Wales ist nicht so ganz England irgendwie. Oder
überhaupt gar nicht.
Ja, aber nicht England war wieder das falsche Wort, ja.
Ja, ja, ich als großer Vertreter der Separatistenpartei dort, ich bin da Mitglied in so einer linksliberalen Partei namens Plaid Cymru, die im Prinzip die Schwesterpartei zur Scottish National Party ist und was die wollen, ist ja klar.
Ja.
So geht's uns auch.
Vielleicht kriegen wir die Schotten ja bald wieder. So,
wenn das wäre der Plan, das wäre ideal. Ja.
Einfach. Und dann kommen die Waliser direkt hinterher. Und so. Dann kommt quasi einer nach dem anderen, kommt wieder zurück in die EU.
Eine ganz eigene Podcast-Folge, die wir jetzt hier aufmachen.
Dann gibt's nur noch so eine kleine London-Enklave irgendwie, die dann genau. so, nee, wir nicht. So.
Genau.
Der Rest.
Rest UK.
Ah, herrlich. Alles klar. Ey, mach's gut.
Du auch.
Und bis demnächst einmal, ne?
Bis demnächst, Dennis. Tschüssi.
Ciao.